Ich darf euch aus dem Alten Testament vorlesen. Steht in Jesaja 25, 6 bis 9. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln, fröhlich sein über sein Heil. Ich möchte euch noch eine Stelle aus dem Neuen Testament vorlesen. Steht in Johannes 2, 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Hey, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie dann trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Vielen Dank, Jesse. Ich habe es heute ein bisschen bequemer. Schön, dass ihr alle da seid. Wenn ich vom Stuhl runterfall, einfach zappeln lassen, ich komme selber wieder hoch. Die Hochzeit von Kana. Eine coole Story. Ich würde gerne zu Anfang beten und dann loslegen. Herr, wir preisen dich. Gott, wir danken dir für dein Wort. Gott, danke, dass du zu uns gesprochen hast durch so viele verschiedene Menschen, die von dir inspiriert Geschichten aufgeschrieben haben, Lieder geschrieben haben, Briefe versandt haben und alles ist am Ende gelandet in diesem Buch hier, in deinem Wort, der Bibel. Danke, dass du zu uns sprichst durchs Alte Testament und durchs Neue Testament. Danke, dass du zu uns heute Morgen sprichst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest und uns hilfst zu verstehen, was du zu uns ganz persönlich sagen möchtest. Unsere Predigtreihe heißt Jesus-Begegnungen und wir bitten dich, Jesus, dass du uns heute begegnest. Amen. Hochzeiten sind was Tolles. Wenn ihr euch das hier anguckt, dann seht ihr zum einen, wie die Zeit die Menschen doch zeichnet. Ich frage jetzt nicht, über welche der beiden Fotos ihr lacht. Ich finde, dass meine Frau sich extrem gut gehalten hat und dass ich mich zu meinem Vorteil entwickelt habe. Ich meine, bitte? Ja, also wenn ich mir, also wir haben diese Woche vor 3 Tagen hatten wir Hochzeitstag, 15. Hochzeitstag, ist 15 Jahre her, dieses Foto. Und ich weiß auch nicht, was diese Frau geritten hat, aber sie scheint gut in die Zukunft blicken zu können. Hochzeiten sind einfach was Tolles. Wer von euch ist verheiratet? Okay, einige von euch, ungefähr die Hälfte. Ihr werdet wahrscheinlich bestätigen, dass Hochzeiten was Tolles sind. Ihr erinnert euch an eure eigene Hochzeit und habt wahrscheinlich gute Erinnerungen daran. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Hochzeit. Wir würden alles anders machen, Jessica. Aber trotzdem, es war gut. Du würdest mich wieder heiraten, genau, und ich würde dich wieder heiraten. Aber so ziemlich alles andere würden wir anders machen. Es gibt eine Hochzeit, an die ich mich ganz besonders gerne neben meiner eigenen erinnere, über die möchte ich euch gleich erzählen. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, es gibt eine Sache, die ich ganz besonders liebe und was ich ganz besonders, na, hasse ist vielleicht übertrieben, aber nicht so sehr liebe an Hochzeiten. Ich liebe das Essen an Hochzeitsfeiern. Ich liebe das Trinken, aber vor allem liebe ich an den Hochzeitsfeiern das Tanzen. Ich mag Programmbeiträge gar nicht, es interessiert mich null. Irgendwelche Quizzes, wo irgendwelche Brautleute die Schuhe hochheben müssen oder wo irgendjemand Geld einsammeln muss für das Brautpaar und so. Ich mag die Programmpunkte nicht. Ich denke mir einfach nur, komm, macht schneller, ich will tanzen. Ich finde, das Beste ist einfach das Tanzen an Hochzeiten. Es war auch an unserer Silvesterfeier hier am 31. Dezember, das war das Beste. Ich bin alt. Wir haben gestern auf dem Eheabend hat Matt Chandler auch darüber gesprochen, dass wenn Mama Kinder hat, wenn man verheiratetes Kinder hat, dann endet der Abend um 21 Uhr eigentlich so biologisch gefühlt, so vom Körper her. Und ich habe mich so durch das Programm durchgequält, obwohl das sehr gute Programmbeiträge waren. Ich erinnere mich jetzt noch, also ist ja nicht so lange her, aber der Tanz zum Beispiel war der absolute Hit oder die Poetries, die ihr dargeboten habt. Aber ich habe mich so durchgequält, weil ich langsam müde wurde. Und dann fing der Marc an, seine Platten aufzulegen, also virtuell gesehen. Und HDH sprang auf die Bühne. Ich stand mit Jesse und Silas und Gideon auf der Bühne. Wir haben einfach nur getanzt. Das war das Beste. Das war das Beste an dem ganzen Abend. Und eine Hochzeit, an die ich mich ganz gern zurückerinnere, ist die Hochzeit von Elli und Shari. Ihr kennt die vielleicht, wenn ihr im Sommer da wart oder Spätsommer, Herbst oder was im Frühjahr, ich weiß nicht mehr. Sie waren vor kurzem da und haben uns auch erzählt. Sie sind Missionare in Brasilien, die wir ausgesandt haben und sie waren auf Heimaturlaub ein paar Monate hier. Und vor ein paar Jahren habe ich ihre Hochzeit gemacht und es war sehr spannend. Wer die beiden kennt, der weiß, Elli ist Deutsche und Shari ist Iraner. Und auch wenn ich Ellis Familie sehr mag, der absolute Hammer war Sharis Familie. Ein Haufen Iraner. Wer hat schon mal Iraner erlebt auf Feiern? Okay, dann wisst ihr wahrscheinlich, was es kommt. Die Mutter von Shari, die hat mich nach der Hochzeit ständig umarmt und hat mich geküsst. Das war ein kulturell interessantes Erlebnis. Und der Papa hat genau das Gleiche gemacht. Er hat mich ständig umarmt und geküsst. Und alle von den Leuten aus Sharis Familie, die kamen zu mir und haben gefragt, hey, was für ein Landmann bist du? Du bist doch Iraner bestimmt. Und ich immer ich bin gar nicht aufgefallen. Und die haben mich alles so behandelt, als wäre ich Iraner. Und es war cool. Die Hochzeit hat stattgefunden auf dem Weingut und hinter dem Festsaal, wo wir dann gegessen, getrunken haben, war so ein Park, so ein Garten und da haben die eine Shisha-Lounge aufgebaut, Open Air, wo man dann Shisha rauchen konnte und eine Sache war extrem cool. Die haben schon direkt nach dem Hochzeitsgottesdienst haben die Folgendes gemacht. Es war so, dass alle vielleicht 2 bis 3 Minuten einer angefangen hat zu klatschen und dann haben wir alle mitgeklatscht und dann mussten die Männer tanzen. Das heißt, Wir haben alle 2 bis 3 Minuten eine Tanzparty gehabt. Vor dem Essen, während des Essens, nach dem Essen. Man musste durch kein Programm sich durchquälen. Es war einfach nur eine Tanzveranstaltung. Und das finde ich einfach geil. Und das ist die Hochzeit, die am nächsten rankommt an eine orientalische Hochzeit, die ich jetzt erlebt habe. Ich liebe orientalische Feiern. Ich liebe diese Mentalität. Und die Jessie hat uns eben schon vorgelesen von 2 Feiern, einmal im Alten Testament, einmal im Neuen Testament. Und ich möchte vor allem heute mit euch diese orientalische Hochzeit angucken, die wir aus dem Johannesevangelium gerade eben schon gehört haben, die Hochzeit zu Kana. Die kennt ihr wahrscheinlich schon aus früheren Predigten oder aus dem Rallye-Unterricht oder aus dem Kinderdienst oder wo auch immer. Vielleicht hast du selbst schon mal in der Bibel gelesen, vielleicht kennst du davon. Kana in Galiläa Eine Hochzeit findet statt und die Hochzeiten damals, die waren nicht so wie unsere deutschen gut organisierten, mit Excel-Tabellen vorbereiteten, durchgestylten Hochzeiten, wo es um 14 Uhr anfängt und um 22 Uhr das Programm gerade auf seinem Höhepunkt ist und sich dann schleppt bis 0 Uhr, sondern die Hochzeiten damals, die gingen so 7 Tage lang, wenn nicht sogar länger. Okay? 7 Tage lang sich freuen, essen, trinken, tanzen. Ich stelle mir das ziemlich cool vor. So würde ich gerne Hochzeit immer feiern. Und in dieser Geschichte, da ist es auch so, damals war es so, dass der Bräutigam und der Vater oder die Familie des Bräutigams, die mussten dafür sorgen, dass genug Essen und genug Trinken da ist, für 7 Tage feiern. Und ich möchte euch einladen, euch in diese Szene mit hineinzuversetzen. Versetzt euch mal in diese Hochzeitsfeierlichkeiten. Du bist jetzt Teil von dieser ein bisschen staubigen, aber ausgelassenen, lauten, freudigen Hochzeit. Stell dir das vor, wenn es dir hilft, mach die Augen zu. Jesus und seine Kumpels, Jesus und seine Gang sind auch eingeladen, die sind irgendwo mit auf der Hochzeit und die Mutter von Jesus, die auch, ist auch mit dabei, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht möchte sie gucken, dass ihr Sohn mit seinen Kumpels nichts anstellt, ist auch eingeladen. Und eine Band spielt, wir nennen sie mal The Shaloms, okay, sind so eine fetzige jüdische Folklore-Dance-Elektro-Pop-Band, die spielen zur Hochzeit. Ist einfach eine Superparty. Und dann auf einmal der Super-GAU für so eine Party. Alkohol ist alle. Und das Servicepersonal fängt so an zu flüstern, so, oh, hast du gehört, Mr. Wein ist ausgegangen. Und Maria steht da und hört es mit. Wer von euch war schon mal auf einer Hochzeit ohne Alkohol? Okay, ja, wir sind Christen, das heißt, das haben schon ein paar erlebt. Ist voller Mist. Es geht eigentlich gar nicht. Finde ich. Aber egal. Damals ging es auf keinen Fall. Ja, es war der Super-GAU. Der Wein ist alle. So, Maria hört es und sie sagt zu den Kellnern, hey Leute, sagt's mal bitte nicht weiter. Mein Sohn ist da und der weiß meistens eine Lösung, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Geht zu dem, redet mit ihm über das Problem und dann tut, was er sagt. Und dann tatsächlich, Jesus wirkt ein Wunder, er macht aus Wasser Wein und keiner außer die Kellner und die Jünger Jesu kriegen das überhaupt mit und die Party ist gerettet. Das ist die Story. Das ist eine coole Story, finde ich, aber auch irgendwie eine eigenartige Story. In dieser Jesus-Begegnung, da erleben wir Jesus vor allem als einen Helfer, als jemand, der Menschen, die in Not geraten sind, hilft. Und ich weiß nicht, ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist mit Situationen in deinem Leben oder mit Problemen, mit denen du nicht richtig zurechtkommst, und du steckst irgendwie fest und du fühlst dich herausgefordert oder du fühlst dich vielleicht sogar überfordert und du bist heute in den Gottesdienst gekommen, vielleicht hast du dich wirklich in diesen Gottesdienst geschleppt, weil du denkst, okay, schadet nichts, aber ich glaube auch nicht, dass mir was bringt. Dann möchte ich dich ermutigen und möchte dir heute Morgen zusagen, dass Jesus dein Helfer in der Not ist. Und ich möchte dir zusagen, er ist an deinen kleinen alltäglichen Problemen interessiert. Jesus interessiert sich für deine kleinen Probleme. Ich möchte dazu sagen, Jesus arbeitet, auch wenn du es nicht merkst, Jesus arbeitet manchmal im Hintergrund. Und ich möchte dir zusagen, dass Jesus extravagant großzügig ist. Jesus ist extravagant großzügig. Okay, let's go. Erster Punkt. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3, 7 und 8. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und dann sagt er was in unseren Ohren ein bisschen unhöflich klingt. Und dann in Versen 7 und 8, Jesus spricht zu ihnen, zum Servicepersonal. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Also da stehen Wasserkrüge rum, die die Juden verwenden, um sich rituell zu reinigen, bevor sie essen. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringst dem Speisemeister. Ein bisschen schräg, ja? Also, die Mutter von Jesus sagt, hey, mein Sohn findet eine Lösung fürs Problem. Die denken sich, okay, vielleicht hat er irgendwie Connections und kommt schnell an Wein. Und stattdessen sagt er, hey, hier sind Krüge, füllt die mit Wasser, solche Dinger, füllt die mit Wasser, bitte schöpfen, zum Speisemeister bringen. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn die Mutter nicht verrückt ist, der Sohn ist auf jeden Fall verrückt. Also der Wein auf der Hochzeit geht aus und weil der Bräutigam wahrscheinlich schlecht geplant hat, haben wir überhaupt dieses Problem. Ja? 7 Tage Party, zu wenig Wein, sehr peinlich. Das ist nüchtern betrachtet eigentlich gar kein großes Problem. Also der Bräutigam, dem fällt nicht ein Bein ab oder keine Ahnung, es explodiert irgendwas im Zelt und Leute liegen brennend auf dem Boden. Mal Hand aufs Herz, es ist keiner krank, es ist keiner gestorben. Eigentlich keine große Sache. Aber für den Bräutigam und die Braut ist es schon ein ziemlich großes Ding. Es ist eine richtige Blamage. Stellt euch vor, es ist ein kleines Dorf. Die Leute freuen sich auf die Party, die kommen auf die Party, feiern einen Tag, vielleicht 2 Tage und geht der Wein aus. Was machen wir die nächsten 5 Tage? Stilles Wasser trinken? Und die Leute fangen an zu reden. Oh Mann, ey, erinnerst du dich letztes Jahr an der Hochzeit? Oh krass, ey, da ist der Wein ausgegangen. Mosche, der Loser. Eine absolute Blamage, das Schlimmste, was einem passieren kann auf so einer Hochzeitsfeier. Ich finde cool, dass Jesus sein erstes Wunder überhaupt verbringt in so einer Situation, wo es eigentlich um keine große Sache geht, wo keiner irgendwie todkrank ist oder sonst irgendwie das Volk Israel gerade vor Ägyptern flieht. Da geht es einfach nur um eine kleine publige Hochzeit irgendwo in Kana, in Galiläa, weit ab vom Schuss. Und 2 Teenager haben eine Party organisiert für ihre Hochzeit und haben sich verkalkuliert. Und Jesus rettet dieses Pärchen vor der Demütigung ihres Lebens, was ihnen ihr Leben lang anhängen würde. Jesus hat sich interessiert für dieses scheinbar so kleine Problem, das aber für dieses Brautpaar ein riesiges Ding war. Deshalb, Jesus ist an deinen kleinen alltäglichen Problemen interessiert. Das ist ein Satz, den mein Mentor David Midwood in den USA immer wieder zu mir gesagt hat. Ich übersetze mal ins Deutsche. Er hat immer gesagt, Anderle, Jesus lebt, er liebt dich und er ist, du kannst ihm vertrauen und er ist an deinen kleinen alltäglichen Problemen und Dingen interessiert. Hat er immer wieder gesagt, Jesus lebt, er liebt dich, du kannst ihm vertrauen. Er ist an deinen kleinen und alltäglichen Dingen in deinem Leben interessiert. Und das möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen. Ich möchte dir heute Morgen, der du da sitzt, ob Christ, Moslem, Hetero, Bi, Homo, was auch immer, alt, jung, ich möchte dir zusagen, Jesus lebt, er liebt dich, du kannst ihm vertrauen und er ist interessiert an den kleinen alltäglichen Problemen deines Lebens. Jesus ist nicht genervt, wenn du mit deinen kleinen Problemen zu ihm kommst, wird nicht erst aktiv, wenn dein Leben bedroht ist, wenn du eine Krebsdiagnose bekommen hast. Jesus lebt, er liebt dich, du kannst ihm vertrauen, er ist interessiert an den kleinen alltäglichen Dingen deines Lebens. Selbst wenn du selber schuld bist an den Problemen, die du gerade ausbadest, an der Suppe, die du gerade auslöffeln musst, so wie der Bräutigam in der Geschichte, der hat einfach schlecht geplant, selber schuld. Aber Jesus hat nicht gesagt, hey, selbst schuld, musst du halt jetzt, keine Ahnung, ein bisschen Staub ins Wasser mischen, dann hat es wenigstens Farbe, sondern er vollbringt ein Wunder, er macht aus Wasser Wein. Du bist ein Königskind Gottes. Als Christ bist du adoptiertes, geliebtes, angenommenes Kind des Königs. Die einzige Person, die es wagen kann, einen König um 3 Uhr morgens aufzuwecken, um nach einem Glas Wasser zu fragen, ist ein Kind. Und wir haben dieses Vorrecht. Das ist ein Zitat, das ich liebe von Tim Keller. Die einzige Person, die es wagen kann, einen König um 3 Uhr morgens aufzuwecken, um nach einem Glas Wasser zu fragen, ist ein Kind. Wir haben diese Art von Zugang zu Gott, weil wir seine Kinder sind. Wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser, dein größter Schatz ist, wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, der für deine Sünden gestorben ist, dann bist du ein adoptiertes, geliebtes Kind Gottes. Du kannst mit jedem Mist zu deinem Vater kommen. Mit jedem Mist. Ich lade dich ein, mach von diesem Vorrecht Gebrauch. Heute, jetzt in diesem Moment, heute Nachmittag, in dieser Woche, mach Gebrauch von dem Vorrecht, das du hast als Kind Gottes. Jesus ist an dir und deinen Problemen interessiert. 2. Punkt. Jesus arbeitet manchmal im Hintergrund. In der Story von der Hochzeit zu Kana, da werden die Brautleute, eigentlich die Leute, die das Problem haben, erst ganz am Schluss erwähnt in der Story. Also Maria hört von den Problemen, Maria kommt zu Jesus, Jesus geht zu den Dienern, die Diener gehen zu dem Speisemeister und dann erst, nachdem das Wunder vollbracht ist, geht der Speisemeister zum Bräutigam, spricht ihn an. Hey, was ist das für ein krasser Wein, den du hier ausschenkst? Jesus agiert so nach dem Motto, lass mal die zwei Turteltäubchen, die brauchen davon gar nichts mitzukriegen, ich kümmere mich um das Problem. Jesus arbeitet hier in der Story im Hintergrund. Und ich glaube, dass das auch wahr ist in unserem Leben. Ich glaube, dass das Zitat von John Piper, das ihr auch schon kennt von mir, dass es einfach stimmt. Gott wirkt zu jeder Zeit 10.000 Dinge in deinem Leben. Und vielleicht sind dir nur drei davon bewusst, wenn überhaupt eins. Während Gott 10.000 Dinge in einer Sekunde für dein Leben gerade in diesem Moment hier wirkt, bist du dir vielleicht bloß bewusst von ein, zwei, drei dieser Dinge. Jesus arbeitet manchmal, vielleicht sogar oft im Hintergrund. Vielleicht hast du gerade Sorgen und Probleme und du hast das Gefühl, dass Gott nicht wirklich interessiert ist, dass Gott nicht wirklich eingreift. Du fühlst dich eigentlich eher fern von Gott. Ich spreche dir zu, Gott arbeitet jetzt in diesem Moment an diesem Problem, auch wenn du es nicht mitbekommst. Oder vielleicht hast du ein Problem in deinem Leben, von dem du selbst noch gar nicht weißt. Vielleicht entwickelt sich jetzt in diesem Moment gerade in deinem Körper ein Tumor. Oder vielleicht bekommst du am Montag die Botschaft von deinem Chef, dass du diese Promotion, die du brauchst, die du dringend brauchst, nicht bekommst. Oder vielleicht verlierst du nächste Woche deinen Job. Du hast vielleicht ein Problem in deinem Leben, von dem du noch gar nichts weißt. Ich möchte dir zusagen und zusprechen und dich ermutigen. Gott arbeitet jetzt schon daran, dieses Problem zu lösen. Gott arbeitet jetzt schon daran, dich auf diese Schwierigkeiten vorzubereiten. Gott arbeitet jetzt schon daran, dich vorzubereiten darauf, dass du durch dieses Problem reifen wirst und wachsen wirst. Vielleicht hast du momentan gerade das Gefühl, dass Gott total weit weg ist und dass Gott sich überhaupt nicht für dich interessiert. Vielleicht hast du gerade eine Situation in deinem Leben, wo du eigentlich sauer auf Gott bist, weil er nicht eingreift. Oder weil er diesen Wunsch, den du hast, nicht erfüllt. Möchte ich dir prophetisch zusagen, was in Jesaja 41, Kapitel 41, Vers 10, Jesaja 41, Vers 10 steht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Schau dich nicht ängstlich um, ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich stärke dich. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn du dich gerade besonders fern von Gott fühlst, nimm diese Worte von Gott. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und eine dritte Sache, die wir in diesem Text sehen, neben dem, dass Jesus sich interessiert, dass Jesus im Hintergrund arbeitet, ist, dass Jesus extravagant großzügig ist. Wenn wir die Geschichte uns genau angucken, in Versen 6 und 7, da steht Folgendes. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen zwei oder drei Maß. Also da ist nicht von Oktoberfestbier die Rede. In jedem davon gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und irgendwo da, wir wissen nicht genau wie und was Jesus gemacht hat, aber irgendwo auf dem Weg wird dieses Wasser zu Wein. Also da stehen sechs große Wasserkrüge. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie da irgendwo im Eingangsbereich standen. Und jeder, der zu der Feier kam, der hat seine Hände da reingetaucht und hat es nach jüdischem Gesetz, hat seine Hände gewaschen, damit er rein ist zum Essen, damit er nicht rituell unrein wird. Und Jesus sagt, hey, nehmt diese sechs Krüge, wahrscheinlich wurde vorher das Wasser weggekippt, ich weiß es nicht, zumindest sagt er zu ihnen, füllt es auf bis zum Rand. Und das heißt, da gingen zwei oder drei Maß rein. Also in jeden von diesen Krügen gingen so ungefähr 120 Liter rein. Das heißt, Jesus hat aus 720 Litern Wasser 720 Liter Wein gemacht. Also wir gehen davon aus, dass Wasser sich nicht verringert, wenn Wasser zu Wein gemacht wird. Zumindest wissen wir davon nichts. Ja, wahrscheinlich waren es danach 720 Liter Wein. Ich weiß nicht, vielleicht können die Chemiker und Physiker und die ganzen Naturwissenschaftler mir da was zu sagen. Ich schätze mal das nicht. Das sind circa 3600 Gläser Wein. 3600 Gläser Wein. So 6 bis 7 Badewannen voll, randvoll mit Wein. Das ist ganz schön viel Wein. Es ist extrem viel Wein, den Jesus da macht. Ich weiß nicht, ob ihr da jemals drüber nachgedacht habt, wie krass viel Wein Jesus macht. Das ist für uns jetzt nicht so ein Problem wie für amerikanische Christen, weil die irgendwie versuchen dann zu erklären, dass es, naja, das Wort, das da mit Wein übersetzt wird, heißt eigentlich Traubensaft. Und andere sagen, hey, wie kann Jesus nur so verantwortungslos sein, wenn da ein Alkoholiker in der Menge war? Der macht Wein und dann betrinkt er sich und dann sündigt er. Jesus hat ganz andere Probleme gehabt, als wir die haben. Jesus macht exakt krass viel Wein. Und es ist sehr großzügig von Jesus. Ich weiß nicht, ob euch das so auffällt in der Geschichte. Jesus hat nicht irgendeinen Mittelklasse-Wein aus dem Rewe gemacht. Der verwandelt Wasser in ganz großartigen und großzügig portionierten Superwein. So krassen Wein, dass der Speisemeister, also der MC, der Master of Ceremony, der für alles verantwortlich ist, fürs Essen und Trinken, dass alles gut ist, dass der von diesem Wein probiert und rennt zu dem Bräutigam und sagt, mein lieber Scholli, du schenkst dir aber ein ganz schön edles Tröpfchen aus. Respekt. Wenn Jesus wirkt, dann macht er nicht gerade nur so viel, dass es irgendwie so passt. Jesus ist großzügig. Jesus ist kein Schwabe. Ich bin... Halleluja! Ich liebe Schwaben. Ich bin mit einer Schwäbin verheiratet. Ich weiß, wir haben hier viele Schwaben. Ich entschuldige mich und ich wiederhole es nochmal. Jesus ist kein Schwabe. Und wenn ihr euch beschweren wollt danach, wir können danach in die Bibel gucken. Jesus ist kein Schwabe. Könnt machen, was ihr wollt. Jesus ist nicht knausrig. Jesus teilt großzügig aus. Der Speisemeister ruft den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst einen guten Wein und wenn sie besoffen sind, dann schenken die Leute normalerweise einen schlechten Wein aus. Dann ist eh schon egal. Aber du hast den super guten Wein bis zum Ende aufbewahrt. Krass! Jesus ist extrem, extrem großzügig und teilt aus im Überfluss. Und auch ganz interessant, der Bräutigam erntet die Lorbeeren für etwas, das Jesus getan hat. Der Bräutigam, können wir uns mal drauf einigen, Loser. Hat vielleicht ein hübsches Mädchen aus Kana abbekommen, aber ist zu doof, die Menge des Weins so zu kalkulieren, dass es für die 7 Party-Tage reicht. Jesus ist für Loser. Jesus ist für Loser. Das ist das Evangelium. Jesus ist gekommen, um Losern zu helfen. Du und ich. Wir ernten die Lorbeeren, wir ernten den Preis, wir ernten das positive Resultat für eine Sache, die Jesus getan hat. Vor 2000 Jahren am Kreuz. Er ist gestorben für unsere Sünden. Er ist am dritten Tag auferstanden, damit wir ewiges Leben bekommen. Und Achtung, nicht damit wir aus der Hölle einfach fliehen können und einfach in den Himmel kommen können. Nein, damit wir freien Zugang zu Gott, dem Vater, haben können. Jesus hat dich nicht gerettet vor einer Sache, sondern er hat dich gerettet für eine Sache. Damit du mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft haben kannst. Jesus hilft einem Loser. Das ist das Evangelium. Jesus hilft dir. Du erntest die Lorbeeren, du erntest das ewige Leben, du erntest die Gerechtigkeit vor Gott, du erntest die Beziehung mit Gott, dem Vater, für eine Sache, die er getan hat. Du trägst nichts zu deiner Rettung bei, außer der Sünde, die diese Rettung nötig macht. Du trägst nichts zu deiner Rettung bei, außer der Sünde, die deine Rettung nötig macht. Also, wenn Jesus eingreift und rettet, dann zaubert er keinen billigen Wein herbei und nicht einfach nur eine kleine Menge, dass irgendwie noch der Abend gerettet ist. Er macht edlen Chateau Mouton Rothschild in großen Mengen. Durchschnittlicher Preis 3.000 Euro, je nach Jahrgang. Also wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst etwas, dann möchte ich dich ermutigen, erwarte viel von Jesus, denn er gibt extravagant großzügig. Im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 20 steht folgendes: Er ist mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk und vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können. Unendlich viel mehr ist relativ viel mehr. Relativ extrem viel mehr. Oder wenn man es ganz wissenschaftlich ausdrücken möchte, relativ extrem krass viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wenn du heute Morgen etwas brauchst, nicht ein Lamborghini in Grün oder irgendwie noch ein fetteres Konto und noch ein fetteres Haus, wenn du etwas brauchst, komm zu Jesus und bitte darum. Er gibt großzügig und im vollen Maß. Unendlich viel mehr, als du erbitten oder dir vorstellen könntest. Hey, das ist ziemlich cool. Ich kann mir relativ viel vorstellen. Jesus kann unendlich viel mehr geben. Also bete zu ihm und vertraue darauf, dass er dir großzügig gibt. Also, in unserem Text lernen wir verschiedene Dinge. Jesus ist an uns und unseren kleinen Problemen interessiert. Er arbeitet manchmal im Hintergrund und er gibt extravagant großzügig. Drei Punkte, Predigt beendet. Nein, es gibt noch einen vierten, einen größeren Punkt. Und diesen größeren Punkt, den erkennen wir erst, wenn wir ein bisschen rauszoomen aus dem Text. Wir haben jetzt hier so ein paar ganz praktische und alltagsrelevante und schnell umsetzbare Punkte uns angeguckt, was das mit uns zu tun hat. Aber ich glaube, es gibt noch einen größeren, den springenden Punkt, den wir sehen, wenn wir aus diesem Text rauszoomen. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus als sein erstes Wunder dieses Wunder vollbringt? Warum wählt Jesus als erstes Wunder diese Hochzeit, wo er Wasser zu Wein macht? Ist es nicht interessant, dass das erste Wunder nicht eine Heilung ist oder eine Totenauferweckung oder ein Spaziergang auf dem Wasser? Er hätte ja wenigstens, wenn die Steinkrüge breit genug sind, sich mal kurz auf die Wasseroberfläche stellen können. Aber stattdessen sagt er, okay, mein erstes Wunder, das mache ich auf einer kleinen, publiken Hochzeit. Und da werde ich die Party boosten, indem ich Wasser zu Wein mache und dann wird die Party richtig auf ein nächstes Level abheben. Warum startet Jesus seinen Dienst mit seiner Hochzeit? Mit dieser Hochzeit, nämlich nicht mit seiner Hochzeit. Oh, das wäre jetzt. Der Prediger hat gesagt, Jesus hat geheiratet. Warum? Die Antwort finden wir schon im Text. Und zwar in Vers 11. In Vers 11 schreibt Johannes, der beste Kumpel von Jesus. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Also Jesus hat dieses Wunder vollbracht, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Okay, klingt abgefahren, was heißt das? Jesus hat damit gezeigt, er hat damit angedeutet, wer er wirklich ist. Die Herrlichkeit eines Menschen ist die Ausstrahlung, der Glanz. Wenn ein König seine Herrlichkeit gezeigt hat, dann hat er sein Schloss gezeigt, seine Pferde, seine Ländereien, sein fettes Cabrio und seine Schatzkammer. Also diese Herrlichkeit des Königs, wo alle einfach nur sagen, boah. Mit diesem Wunder hat Jesus seine Herrlichkeit gezeigt und hat seinen Jüngern Glauben geschenkt dadurch. Oh krass, Jesus ist nicht nur einfach ein cooler Rabbi, dem wir nachfolgen, da ist noch mehr. Und dieses, das, da ist noch mehr, ist der springende Punkt dieser Geschichte. Mit dem Wunder zeigt Jesus, schaut mal her zu mir. Ich bin der Herr des Festes. Und Jesus denkt da an ein ganz besonderes Fest. Und die Juden, die das sehen und die das hören, die denken da auch auf einmal an ein ganz besonderes Fest. Und zwar an das Fest, aus dem wir gehört haben, aus dem Alten Testament in Jesaja, Kapitel 25. Der Prophet Jesaja kündigte den Retter Israels und den Retter der Welt, das wusste er selbst gar nicht, als den großen Herrn über ein gigantisches Fest an. Circa 500 Jahre vor Jesu Geburt kündigt Jesaja einen Retter an, der eine Party schmeißt. Ich lese euch vor. In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker ausrichten. In unserer Sprache eine mega fette Party. Eine mega große Party für alle Völker. Richtig fly. Es wird köstliches Essen geben. Wer von euch fastet gerade? Okay. Letzte Woche haben sich mehr gemeldet. Komisch. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Dann wird das Volk sagen, dies ist unser Gott. Auf ihn haben wir gewartet und er hat uns gerettet. Dies ist der Herr, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir wollen uns freuen und jubeln, weil er uns rettet. Jesaja 25, die Verse 6 bis 9. Der kommende Retter ist ein Retter, der eine Party schmeißt, wo leckeres Essen, geile Weine ausgeschenkt werden und alle sich jubeln freuen über die Rettung, die da kommt. Damit, das war so ein Satz oder so eine Aussage von Jesaja und dann war es so ein Cliffhanger. Ihr kennt alle Cliffhanger von eurer Lieblings-Netflix-Serie oder vielleicht guckt ihr Telenovelas. Ihr kennt Cliffhanger, ja, oder keine Ahnung, Star Wars. Jedes Mal am Ende des Films kommt irgendein Cliffhanger. Ein 500 Jahre lang anhaltender, die Leute in stockendem Atem haltender Cliffhanger. 500 vor Christus bis ungefähr 30 nach Christus, Jesus ist hier ungefähr 34, 35 Jahre alt, haben die Leute die Luft angehalten. Das ist ganz schön krass. Und warten auf den Retter. Und dann kommt Jesus. Bis dahin ein Zimmermann, hat Häuser gebaut, hat Dächer repariert, hat sich ein paar Mal mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Auf einmal betritt er die Bühne und tut ein Wunder und sagt, hey Leute, könnt wieder durchatmen. Ich bin der Herr des Festes. Vor 500 Jahren hat Jesaja einen Retter versprochen. Ich bin's. Das ist, was Jesus tut mit diesem Wunder. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns Menschen auf eine Party einzuladen. Das ist vor allem gute Neuigkeit für alle, die gerade fasten. Jesus ist gekommen, um uns auf eine Party einzuladen. Der Glaube an Jesus ist nicht 365 Tage im Jahr Fasten. Der Glaube an Jesus ist nicht langweilig, öde, ernsthaft und müde und traurig. Der Glaube an Jesus Christus ist ein Glaube der Freude, des Feierns, des Weintrinkens, des Jubelns und der Vorfreude auf eine mega, mega, mega Party, die niemals aufhören wird. Das bedeutet, Jesus zu kennen. Und deshalb hat Jesus mit dieser Hochzeit angefangen. Deshalb hat Jesus Wasser zu mega gutem Wein gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Herr des Festes. Ich bin hier, um euch einzuladen, mit mir zu feiern. Ich bin hier, um euch zu retten, damit ihr jubeln könnt. Ich bin hier, um euch Wein auszuschenken, um euch zu einer Party einzuladen, die ihresgleichen sucht und nie gefunden wird. Also die Party wird gefunden, aber ihresgleichen nicht. Jesus zu kennen bedeutet Freude, Friede, Lachen und Tanzen. Und wenn das nicht dein Leben bestimmt, dann kannst du kurz Reality-Check machen und dich fragen, warum. Wir müssen nicht alle happy-clappy sein und immer so ein Grinsen auf dem Gesicht haben. Hat keiner hier. Hey, aber unser Glaube, unser Lifestyle, unsere Überzeugung, was Jesus betrifft, ist eine Überzeugung, die Freude bringt, die Leben bringt, die Party, Jubel und Hoffnung bringt. Du wirst niemals Freude und Glück finden, die wirklich in Ewigkeit hält, außerhalb von Jesus. Ich glaube, dass du auch ohne Jesus ein glückliches Leben führen kannst, dass du dich freuen kannst in deinem Leben, aber wahre Freude, wahres Glück wirst du nur in Jesus Christus finden, in sonst niemandem und nichts. Jesus macht aus Wasser krassen Wein. Jesus macht aus unseren wässrigen religiösen Selbstrettungsversuchen, macht er ein ganzes Ding, in dem er uns rettet mit seinem heiligen Blut. Unser Wasser der Religion ist gar nichts. Aber sein Blut, der Wein, den er ausschenkt, ist alles. Unser menschlicher Mangel stößt auf königlichen Überfluss. Und unsere Sünde stößt auf seine Gnade und Herrlichkeit. Durch ein erstes Wunder lässt Jesus die Hochzeitsgäste in Kana schmecken, was Jesaja vorhergesagt hat. Er sagt nicht einfach nur, ach übrigens, Programmpunkt Nummer 5, kurzer Stand-up-Comedy-Act, ich bin der Retter der Welt. Nein, Jesus sagt es nicht durch Worte, das macht er dann auch, aber er schenkt Wein aus. Er lässt die Gäste schmecken, was Jesaja gesagt hat. Die wussten, was in Jesaja steht, aber auf einmal trinken die Wein, der aus Wasser gemacht wurde, und auf einmal schmecken die. Hey, krass, ernsthaft? Wir haben hier einen Typ auf der Party, der aus Wasser Wein gemacht hat und dieser Wein schmeckt so gut und eventuell ist er der Retter, auf den wir alle warten? Jesus lässt die Leute auf der Hochzeit schmecken und das erinnert uns an diesen Vers aus Psalm 34,9. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Schmeck und sieh. Ich möchte dich einladen, heute Morgen zu schmecken und zu sehen, wie gut Gott ist. In Jesus wurde das, was wir nur hören konnten, auf einmal erfahrbar. Jesus-Begegnungen sind möglich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Wissen und Schmecken. Ich faste gerade vegan, ohne Brot, ohne Alkohol, ohne Süßigkeiten. Ich weiß, wie ein Steak schmeckt. Aber ganz ehrlich, es ist nicht das, was ich gerade suche. Ich möchte reinbeißen. Ich möchte, dass der Saft rausläuft. Ich weiß, wie Steaks schmecken. Aber es ist ein krasser Unterschied, wenn ich mir jetzt vorstelle, Steak. Oder ob ich reinbeiße. Jonathan Edwards, 500 Jahre von heute zurück, großer Erweckungsprediger in den USA, der hat es verglichen mit Honig. Es ist ein Unterschied, ob ich glaube, dass es Gott gibt und dass er gut ist, oder ob ich schmecke, dass Gott gut ist. Wer von uns im Raum weiß, dass Honig süß ist? Wer von euch würde sagen, ich kann mich so anstrengen, mit dem Wissen, wie Honig schmeckt, dass ich tatsächlich das gleiche Gefühl habe, als würde ich jetzt einen Löffel Honig in den Mund nehmen. Wer kriegt das hin? Priska hat sich halb gemeldet und Martha. Wow, krass. Vielleicht kannst du mir das beibringen, dann habe ich weniger Probleme mit meinem Steakhunger. Steak, okay. Wissen ist bis auf für zwei Leute hier im Raum ein ganz anderes Gefühl als Erleben. Jesus Christus ist der Herr des Festes. Dieses Festes, auf das wir zulaufen. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Schmecke und sieh die Güte des Herrn. Jesus ist gekommen, er ist gestorben und er ist auferstanden am dritten Tag. Das werden wir in ein paar Wochen feiern. Damit wir schmecken können, dass Gott gut ist. Dass wir nicht mehr den Zorn Gottes über unsere Sünde erleben, sondern seine Güte erleben können. Er lädt dich ein, an dem Hochzeitsfest teilzunehmen, das stattfinden wird, wenn er mit seiner Kirche wieder vereint wird. Ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten.